Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Kooperative Kommunikationstechniken. Rechthaberei reduzieren. Von Marie-Therese Braun.
Diskussionen sind in einer von Teamwork und Kollaboration geprägten Arbeitswelt von zentraler Bedeutung. In Diskussionen werden Informationen zusammengeführt, Sachverhalte erschlossen, Standpunkte verhandelt, Probleme gelöst. Am Ende stehen bessere Lösungen und tragfähigere Beschlüsse, als es ohne sie möglich gewesen wäre. Zumindest wenn alle Beteiligten sich darum kümmern, mit sachlichen Argumenten zu überzeugen und sich überzeugen zu lassen. Allzu häufig folgen Diskussionen jedoch einem anderen Muster, etwa so. Kollege Meinhardt bügelt die Idee von Kollegin Müller ab, weil sie unter den aktuellen Budgetvoraussetzungen nicht machbar ist. Was sie mit dem Hinweis kontert, dass ihre Lösung auf lange Sicht Kosten spart. Daraufhin sagt er, dass sie aber jetzt Kosten sparen müssen. Sie sagt, dass sie nicht nur auf den Preis schauen dürfen. Worauf er sie fragt, ob sie wirklich so naiv ist. Worauf sie fragt, ob er wirklich und so weiter. Beide reden sich also tiefer in ihren eigenen Standpunkt graben hinein.
Vergleichbare Situationen hat jeder und jede schon erlebt. Ebenso wie das unrühmliche Ende, das Meetings dann meistens nehmen. Statt einander zuzuhören und für Verständnis zu werben, wiederholen die Diskutanten einfach nur ihre Meinungen. Sachfragen werden nicht geklärt, man schaukelt sich hoch, keine Partei will nachgeben, der Ton wird rauer. Oder es wird still, weil einer aufgibt. Was richtig ist, tritt hinters Rechthaben zurück, das Gute hinters Gewinnen. Aus Organisationssicht ist das schlechteste Outcome, weil nicht nur die Stimmung und die zwischenmenschlichen Beziehungen unter dem Streit um den Standpunkt leiden, sondern auch die Qualität der Lösungen und der Zusammenarbeit generell. Im ungünstigsten Fall führt es dazu, dass sich der eine oder die andere in Zukunft nicht mehr an Diskussionen beteiligen möchte und dadurch wertvolle Perspektiven fehlen.
Aber was tun, sei es aus einer Moderatorenrolle und als mitdiskutierende Person, um solche Rechthabereien zu reduzieren und ein Festfahren von Meinungsverschiedenheiten früh zu verhindern? Wohlgemerkt, nicht aus einer heile Weltdenke heraus oder um Differenzen zu vermeiden. Denn um die zu verhandeln, sind Diskussionen ja da, wobei sogar Eskalation etwas Nützliches sein kann. Worum es hier geht, sind Mittel und Techniken, um fruchtlose Kommunikationsmuster aufzubrechen und dysfunktionale Gesprächssituationen so aufzulösen, dass alle Beteiligten wieder zusammen weiterarbeiten können.
Zunächst muss man sich über drei Dinge klar werden. Zuerst muss man erkennen können, wann eine Diskussion überhaupt einen ungünstigen Verlauf nimmt und einen Eingriff erfordert. Der Punkt, an dem ein sinnvoller Austausch nicht mehr wahrscheinlich ist, ist in der Regel erreicht, sobald eine Meinungsverschiedenheit nicht mehr auf der Sachebene verhandelt wird, sondern zunehmend auf die emotionale Ebene wechselt. Die äußeren Anzeichen dafür? Der Augenkontakt wird entweder auf ein Minimum reduziert oder im Gegenteil verschärft als frontale Ausrichtung zum Gegenüber. Der andere wird häufiger unterbrochen, Gesten werden energischer, Argumente werden nur noch hin und her geworfen und offene oder subtile Herabwürdigungen, da muss man mal logisch denken, mischen sich in den zunehmend hitzigen Austausch. Spätestens wenn verbale Ausrutscher, seien sie nicht immer gleich eingeschnappt, oder bewusst gesetzte Tiefschläge, das ist doch reiner Idealismus bestenfalls. Den Diskurs prägen, ist Sensibilität gefragt. Denn jetzt entscheidet sich, ob sich die Diskussion weiter hochschaukelt, mit allen Schäden, die daraus folgen, oder ob sie sich noch in eine Richtung drehen lässt, die wieder einen konstruktiven Austausch zwischen den verschiedenen Perspektiven ermöglicht.
Als weiterer Punkt ist es wichtig zu verstehen, was auf Seiten der Beteiligten passiert, wenn Diskussionen entgleisen. Dabei spielen persönliche Grundmuster eine Rolle. Die einen sind eher harmoniebedürftig und geben daher in Debatten schnell auf. Vor allem aus drei Gründen. Erstens, weil sie Angst davor haben, was passieren könnte, wenn sie weiter argumentieren. Denn was, wenn die Gegenseite sie beleidigen wird oder sie danach persönlich ablehnt? Zweitens, weil sie glauben, sowieso nichts ändern zu können. Oder drittens, weil sie so viel Verständnis für die andere Seite haben, dass sie ihren eigenen Standpunkt komplett vergessen. Ich nenne das in Empathie versinken. Das zeigt sich an allzu häufigen Formulierungen wie »Stimmt, so kann man es natürlich auch sehen« und einem Fehlen von eigenen Perspektiven, die vollkommen in den Hintergrund rücken.
Die anderen setzen von ihrem Grundmuster her dagegen auf Härte. Sie machen in Diskussionen keinen Rückzieher, sondern stellen sich auf wie zum Ringkampf. Sie provozieren, senden Du-Botschaften, teilweise mit Unterstellungen. Sie haben keine Ahnung. Das sagen sie nur, weil sie überzeugt sind, dass man bei manchen Menschen klare Kante zeigen muss. Auch dieses Muster ist nicht so erfolgreich, wie es seine Verfechter gerne hätten. Tatsächlich verlieren sie durch ihre Kampfhaltung an Einfluss. Denn ihr Gegenüber sagt natürlich nicht: Vielen Dank, dass Sie mich als Idioten hinstellen, dann will ich mal sehen, wo ich Ihnen entgegenkommen kann. Als Meeting-Moderator oder Führungsperson mit hartem Grundmuster neigt man dazu, zu schnell und mit zu forschen Worten Stellung zu beziehen und anderen übers Maul zu fahren. Der Effekt? Die so Behandelten fühlen sich nicht gehört. Der zwischenmenschliche Konflikt mit dem Gegenüber weitet sich zur Moderatorin bzw. Führungskraft aus. Und auch hier wurde das Potenzial unterschiedlicher Perspektiven nicht genutzt.
Beides, Harmoniestreben und Härte, gehört also zur Grundausstattung von Diskussionsteilnehmern. Und beides ist in seinem Extrem nicht zielführend. Zugleich steckt in beidem jedoch jeweils ein moderater Kern, den jede Person für ihre herausfordernden Gespräche in petto haben sollte. Verständnis auf der einen und Konfrontationsfähigkeit auf der anderen Seite. Wer es schafft, diese beiden Elemente zu verbinden, kann ungünstige Diskussionsmuster aufbrechen und etwas entwickeln, was ich positive Durchsetzungskraft nenne.
Für sich selbst die richtige Haltung zu finden, das ist der dritte Punkt, den man klären muss, um effektiv und gezielt in Diskussionen eingreifen zu können. Das gilt vor allem für Führungskräfte, die selbst an der Diskussion teilnehmen und manchmal von der Dynamik davongetragen werden. Wie diese Verbindung der Elemente aussieht, lässt sich am sogenannten Werte- und Entwicklungsquadrat beschreiben, das in seinem Ursprung von Nicolai Hartmann stammt und vom Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun weitergedacht wurde. Es zeigt, dass Werte ihr komplementäres Gegenstück benötigen, um nicht ins Extreme abzugleiten. So wird Verständnis ohne Konfrontationsfähigkeit zur Unterwürfigkeit, während Konfrontationsfähigkeit ohne Verständnis zur rücksichtslosen Härte wird.
Eine Führungskraft mit positiver Durchsetzungskraft verfügt über beide Fähigkeiten und kann sie situationsgerecht einsetzen. Es geht also nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Gelingt diese Balance, ermöglicht das der Führungskraft einerseits, unliebsame Inhalte auf den Tisch zu bringen, lange Redebeiträge zu stoppen oder eine Diskussion laufen zu lassen, auch wenn negative Emotionen im Spiel sind. Andererseits gelingt es ihr, dass sich andere gehört fühlen und dass sich eine vertrauensvolle Beziehung aufbaut. Wer nur ein Muster, Verständnis oder Konfrontation oder gar ihre übersteigerten Ausprägungen nutzt, stößt schnell an Grenzen, wenn es emotional wird. Diese Balance zu finden bedeutet auch ein Stück weit Selbstentwicklung.
Etwas anders stellt sich die Lage für Moderatoren dar. Anders als Führungskräfte sind sie nur indirekt involviert, sie leiten ein Meeting, entscheiden aber nicht, wer Recht hat, sondern sorgen nur dafür, dass Diskussionen eine gesunde Dynamik behalten. Dabei haben sie weniger Möglichkeiten, zum Beispiel Diskussionen durch formale Macht zu beenden.
Die Hauptfrage aus Moderatorensicht lautet: Wann und wie soll ich eingreifen, damit die Fronten geklärt werden können, am Ende aber auch etwas herauskommt? Wer vorschnell eingreift, stört womöglich eine sich selbst regulierende Eigendynamik oder erstickt gar die Diskussion. Wer dagegen gar nicht oder zu spät eingreift, riskiert die Eskalation. Beides, wiederum in moderatem Maß, sind notwendige Fähigkeiten, um lösungsorientierte Diskussionen zu führen. Damit einher geht die Verbindung aus Pragmatismus, der es ermöglicht, Provokationen auszuhalten und Diskussionen frei zu führen, ohne sich bei jedem Wort auf die Zunge zu beißen, und Sensibilität. Die ist notwendig, damit die Gesprächspartner sich respektiert fühlen und annehmen können, was gesagt wird.
Auch hier gilt: Fehlt einer von zwei Werten, fällt der andere dadurch automatisch in seine Übertreibung. Um eine positive Gesprächskultur zu schaffen, fokussieren Moderatoren mitunter einseitig auf Sensibilität. Nimmt das Überhand, besteht eine Stuhlkreisgefahr. Dieser Begriff stammt ebenfalls vom Kommunikationspsychologen Schulz von Thun und beschreibt eine Situation, in der die Teilnehmenden immer auf der Hut sind, ob sich jemand verletzt fühlen könnte und daher jedes Wort abwägen. Zum Wesen einer Diskussion gehört allerdings Leidenschaft, Emotionen, auch Wut. Diese Gefühle dürfen nur nicht in Richtung Rücksichtslosigkeit übertrieben werden. Die Balance aus Pragmatismus und Sensibilität ist da ein guter Ratgeber.
Für beide Rollen, Führungskraft und Moderatorin, eignen sich die folgenden Kommunikationstechniken, um Diskussionen zielführender zu gestalten. Die erste Technik lautet: Argumente prüfen. Der Dialog zu Beginn dieses Beitrags zeigt das typische Ja-Aber-Muster, in dem Argumente hin und her geschmissen werden. Dadurch redet sich jeder noch mehr in den eigenen Standpunkt hinein. Hinzu kommt, dass Kollegin Müller sich sofort auf das Gegenargument ihres Kollegen, kein Budget, stürzt und es zu widerlegen beginnt. Das tut sie, obwohl sie gar nicht wissen kann, ob das genannte Argument der wahre Grund für die Ablehnung ist oder nur vorgeschoben. Im widrigsten Fall verschenkt sie so ihre Energie auf eine Argumentation, mit der sie nichts gewinnen kann.
Was Frau Müller in einem solchen Fall besser machen könnte, ist, das Gegenargument zu prüfen. Geht es wirklich darum, worum es zu gehen scheint? Ein Mittel, das herauszukriegen, besteht darin, sich auf das vordergründige Argument gar nicht erst einzulassen, sondern es auszuschließen. Was wäre, wenn es dieses Argument nicht gäbe? Konkret könnte Frau Müller also sagen: Angenommen, wir finden eine Lösung für das Budget, würden Sie dann anders darüber denken? Vielleicht sagt der andere dann: Nein, würde ich nicht, das Projekt überzeugt mich einfach nicht. Dann ist klar, es geht überhaupt nicht um das Budget und Frau Müller muss woanders ansetzen. Vielleicht sagt der andere aber auch: Ja, das würde ich, aber wir haben das Budget nun mal nicht. Dann ist klar, dass über das Projekt an sich Einigkeit besteht und es nur noch um die Finanzierung geht, für die dann alle gemeinsam nach einer Lösung suchen können.
Die zweite Technik besteht im Umwandeln von Argumenten. Wenn sich Diskussionen hochschaukeln, erhöhen neue Argumente oft nur die Reaktanz der anderen Seite, die dann alles nur noch ablehnt. So eine Verteidigungshaltung lässt sich vermeiden, wenn man, statt einen Gegenstandpunkt einzunehmen, Fragen stellt. Wer sich mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzt, wird nicht zum ersten Mal hören, dass Fragen eine hochwirksame Gesprächsmethode ist. Das Problem ist, sie richtig einzusetzen, denn zum einen ist es schwierig, geeignete Fragen zu finden, die nicht provozieren, und zum anderen ist es herausfordernd, den eigenen Antwortreflex zu überwinden. Gerade wenn jemand eine Meinung hat, die der eigenen konträr widerspricht, brennen wir regelrecht darauf, zu unterbrechen und dagegen zu halten. Und ganz bestimmt nicht nachzufragen. Wir wollen gar nicht hören, was der andere zu sagen hat. Wir wollen unsere Gegenargumente loswerden. Ein Kniff, wie beides geht, besteht darin, einfach die Gegenargumente in Fragen umzuwandeln. Dann kann man den Antwortreflex bedienen und trotzdem eine kooperative Gesprächstechnik anwenden. Im Falle unserer beiden Diskutanten könnte es statt »Dafür haben wir doch gar kein Budget« besser heißen: Wie viel Budget brauchen wir dafür? Haben wir das?
Durch die Umwandlung des Arguments in Fragen zeigt man Interesse und erlaubt der anderen Person, Expertin ihres eigenen Standpunkts zu bleiben. Statt sich verteidigen zu müssen, kann sie so leichter eigene Wissenslücken zugeben. Das müsste man nochmal genau durchrechnen. Die Forschung von Tom Tyler, Psychologieprofessor an der Yale Law School, zeigt: Menschen, die nach ihrer Meinung gefragt werden und ihre Sicht der Dinge darlegen dürfen, sind mit Verhandlungsergebnissen am Ende zufriedener, selbst wenn diese nicht zu ihren Gunsten ausfallen. Und wer fragt, erfährt Neues und erkennt vielleicht sogar, dass die andere Meinung gar nicht so dumm ist wie gedacht.
Eine weitere Technik, um Diskussionen aus der Sackgasse zu holen, heißt Touch, Turn, Talk. Oft bewirken gut gemeinte Beschwichtigungsversuche das Gegenteil. Wenn zum Beispiel ein Geschäftspartner sich über Probleme bei Rohstoffpreisen und Lieferketten aufregt und darüber, dass er wieder alleine den Karren aus dem Dreck ziehen muss, dann helfen ihm Zusagen und Beteuerungen, dass man ihn diesmal besser unterstützen will, wenig. Denn er fühlt sich in seinem Ärger nicht verstanden. Stattdessen bekommt er einen Lösungsansatz angeboten und eine Aufforderung, sich auf andere zu verlassen. Doch Lösungsansätze und verstanden werden sind zwei unterschiedliche Dinge. Statt also direkt dazu überzugehen, was künftig besser laufen kann, ist es in emotionalen Gesprächssituationen oft wirksamer, erst einmal den Standpunkt des anderen zu verstehen und das auch deutlich auszudrücken. Erst dann ist das Gegenüber bereit, sich für einen weiterführenden Standpunkt zu öffnen.
Das ist der Kern der Gesprächstechnik Touch, Turn, Talk. Erst den Standpunkt des anderen touchen, also berühren, zum Beispiel durch Paraphrasieren. Letztes Mal war das viel Arbeit für Sie, das war wirklich ärgerlich. Jetzt weiß der Gesprächspartner, dass er verstanden wurde und er seinen Frust nicht noch 18 Mal Ausdruck verleihen muss. Nun kommt der Turn, der zur Lösung überleitet. Wir wollen das ebenfalls nicht noch einmal erleben, deshalb haben wir uns folgenden Ablauf überlegt. Danach folgt der Talk, also der eigentliche Vorschlag. Diese Technik funktioniert, weil Menschen nicht überzeugt, sondern zunächst einmal verstanden werden wollen. Und gerade wenn jemand zu Rechthaberei neigt, entfaltet das Touchen mit Sätzen wie »Sie haben recht« oder »Ja, da stimmt das« eine herausragende Wirkung.
Eine weitere Technik hat streng genommen weniger mit der Gesprächsführung zu tun als mit dem Setting. Die Stimmung zwischen zwei Gesprächspartnern wird auch durch die Positionierung zueinander beeinflusst. Der häufig zu lesende Tipp, sich zugewandt in die Augen zu blicken, ist nicht immer förderlich oder kann sogar als aggressiv wahrgenommen werden. Wenn sich Tiere zum Kampf aufstellen, nähern sie sich einander frontal an und halten Blickkontakt. Auch bei Menschen kann das zu einer erhöhten Anspannung führen, während das Thema zwischen ihnen steht. Schon eine leichte Drehung um einen 30-Grad-Winkel kann diese Spannung jedoch lösen. Dafür braucht es kein Geodreieck, eine leichte Öffnung genügt. So steht das Problem nicht mehr zwischen den Diskutanten, sondern beide schauen gemeinsam aus einem ähnlichen Blickwinkel darauf.
Wer einen emotionalen Disput deeskalieren möchte, tut ebenfalls gut daran, nicht aus einer frontalen Haltung heraus einzugreifen. Es hilft auch, Einfluss auf die Sitzordnung zu nehmen, sodass in Verhandlungen, die kooperativ geführt werden sollen, die beiden Parteien sich nicht frontal gegenüber sitzen, sondern gemischt sitzen oder über Eck. Wer selbst in eine potenziell explosive Diskussion involviert ist, dreht sich am besten leicht zur Seite.
Die fünfte kooperative Kommunikationstechnik ist die Was-wäre-wenn-Frage. Nachdem Argumente ausgetauscht wurden, gilt es, alle Vorschläge abzuwägen, um die beste Lösung zu finden. Ein Kompromiss ist dabei nicht unbedingt erstrebenswert, denn der bedeutet ja nur, dass man sich in der Mitte trifft. Für herausragende Lösungen muss man über Kompromisse hinausdenken und kreative Lösungen suchen, die für alle Mehrwert schaffen. Dafür ist es aber notwendig, dass sich die Gesprächsteilnehmenden von ihrer bisherigen Position lösen. Was aber, wenn die dafür nicht offen sind? Wenn eine Seite hartnäckig bei ihrem Nein bleibt und nur weitere Gegenargumentationen liefert, dann besteht ein Ausweg darin, selbst die Phase der kreativen Lösungsfindung einzuläuten. Das kann man als Beteiligte ebenso tun wie als Beobachter einer in die Sackgasse geratenen Diskussion.
Die Was-wäre-wenn-Frage eignet sich dazu sehr gut. Mit ihr werden, statt Standpunkte zu vertreten, Vorschläge gemacht, was es allen Beteiligten erlaubt, Ideen einzubringen. Die Formulierung im Konjunktiv Was-wäre-wenn statt Ich schlage vor, dass wir es so machen, dass vermittelt Offenheit, ohne jemanden vor vollendete Tatsachen zu stellen, was Gegenwehr provozieren könnte. Man fragt ja lediglich nach einer Meinung. Dadurch wird vermieden, sich selbst und andere zu früh festzulegen, was jede weitere Überlegung auf der Suche nach der bestmöglichen Lösung im Keim ersticken würde. Durch wiederholtes Vorgehen nach diesem Muster, Meinungen offen austauschen, Interessen klug erfragen, mögliche Lösungen abwägen, um sich anschließend gemeinsam festzulegen, werden die Beteiligten an die Verhandlungsführung als Gesprächsart gewöhnt. Dadurch wird die Bereitschaft gefördert, in Zukunft auf das Beharren auf die eigene Rechtposition zu verzichten. Sie hörten den Artikel Kooperative Kommunikationstechniken – Rechthaberei reduzieren von Marie-Therese Braun aus der Ausgabe August 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Ein weiterer Podcast aus der aktuellen Ausgabe behandelt das Thema
Umgang mit sozialen Ängsten – Führung mit Phobie.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.